Februar 2015. Ein Symposium untersucht das Verhältnis der Geschlechterforschung zu institutionalisierter Gleichstellungsarbeit und nicht institutionalisierten feministischen und queeren Politiken. Oktober 2014. Im Umsonstladen des besetzten Hauses G19 treffen sich Menschen bei Kerzenschein, um feministische Texte zu lesen und darüber gemeinsam Hierarchien, Geschlechternormen und Privilegien in unserem eigenen Leben ausfindig zu machen und in Frage zu stellen. Juli 1989. Eine Initiative von Frauen, die sich sowohl an der Uni als auch in der Frauenbewegung verortet, fragt: Warum braucht politisches Engagement die Theorie? Was macht die Wissenschaft so eminent politisch? Wie kann Frau ihre Erkenntnisse in Taten und ihre Taten in Erkenntnisse umsetzen? Das Verhältnis von Universität zu Bewegungsräumen, von theoretischer zu persönlicher Auseinandersetzung, von akademischen Diskursen zu Politik. Damit haben sich Feministinnen aus allen drei Initiativen in verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten beschäftigt. In der Wüstenalma, der Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang, der AG Gender und im anarcha-feministischen Lesekreis Scheherazade. Bei uns im Studio haben sie gemeinsam über diese Fragen diskutiert.
Ja, ich begrüße hier im Studio Caro Heckemeyer. Sie ist heute hier für die AG Gender, einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Frauen- und Geschlechterforschung an der Uni Freiburg. Sie selbst promoviert über die heteronormative Logik des Sports. Caro ist nicht nur Geschlechterforscherin, sondern in verschiedenen feministischen Bewegungskontexten aktiv und zurzeit vor allem im feministischen Zentrum. Dann Nena Helferich. Sie ist Professorin an der Evangelischen Hochschule Freiburg und leitet das sozialwissenschaftliche Frauenforschungsinstitut Sophie F. Sie hat insbesondere im Bereich der Familiensoziologie geforscht. Seit den 70er Jahren war sie aktiv in der Frauenbewegung an der Uni, aber vor allem auch außerhalb der Uni. Und heute ist sie da für die Wüste Alma, der Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang, die 1989 gegründet wurde. Und wie lange ging die eigentlich? Bis 93 sowas? 92, 93?
Genau, 1990.
Genau. Hier haben wir 91, 92 gibt es auch noch, habe ich noch gefunden.
Ja, ja.
Und ihr habt vor allem so an der Schnittstelle zwischen feministischer Theorie und Praxis versucht zu wirken. Mhm. Und dann Annika Gemlau. Sie studiert interdisziplinäre Anthropologie im Master an der Uni Freiburg und hat letztes Jahr mit anderen zusammen den anarcha-feministischen Lesekreis Scheherazade initiiert. Der Lesekreis möchte einen Raum bieten, um Einflüsse des Patriarchats auf persönlicher Ebene zu entlernen. Mhm. Sie sieht sich nicht als Aktivistin, fühlt sich aber mit feministischen Ideen verbunden und von ihnen geprägt. Ja, wir werden uns jetzt mit feministischem Wissen beschäftigen. Und die Uni ist ja irgendwie ein wesentlicher Ort von Wissensproduktion und inzwischen auch von feministischer Wissensproduktion, allerdings noch nicht besonders lang. Und dass das jetzt so ist, war jetzt auch nicht die Entscheidung irgendeines emanzipierten Rektors. Nina, du hast in den 70er Jahren in Freiburg Soziologie studiert. Wie sah das damals aus mit Geschlechterthemen in der Lehre?
Die gab es natürlich nicht, das ist klar. Es gab aber eine sehr aktive Gruppe von Frauen, auch aus dem Frauenzentrum damals, die ersten Seminare selbst organisiert hatten. Und dann ging es immer um die Frage, wird das anerkannt und kann man da auch einen Leistungsnachweis machen?
Es gab 89, gab es irgendwie so einen Studikongress, einen mehrtägigen. Und da gab es einen Tag auch zu feministischer Wissenschaftskritik, das Geschlecht der Gedanken hieß es. War das so der Start auch von so einer organisierten Sicht hier in Freiburg auf was ist eigentlich die feministische Perspektive in der Wissenschaft?
Nein, das muss man sich anders vorstellen. Es gab das Frauenzentrum, das war eng verbunden auch mit der Anti-Wiel-Bewegung, also Anti-AKW-Bewegung. Und von da aus ging ganz viel in verschiedene Bereiche rein. Aber es war etwas, was von unten kam. Also die Frage von Organisation stellte sich in dem Sinne gar nicht so. Und dann gab es einfach Frauen, die sich zusammengesetzt haben, so wie du das sagst. Ja? Wir beide setzen uns zusammen und wir gründen was. Die Frauen, die dann gesagt haben, wir wollen das an der Uni machen, das waren Unifrauen, die waren im Frauenzentrum und die haben gesagt, das Frauenzentrum ist eins, wir wollen etwas von dem Frauenzentrum auch an der Uni haben.
Du sprichst jetzt schon ganz viel so eben diese Bewegung und Uni als so zwei Pole an, die auch stark miteinander verbunden waren. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Caro, du bist Geschlechterforscherin. Die AG Gender trifft sich im Zentrum für Anthropologie und Gender Studies. Es gibt jetzt auch einen Studiengang Gender Studies. Ist ein feministischer Blickwinkel heute an der Uni eine Selbstverständlichkeit?
Also von Selbstverständlichkeit kann man weder im Hinblick auf das sprechen, was wir Frauen- und Geschlechterforschung nennen, und ich würde sagen erst recht nicht mit Blick auf das, was wir vielleicht eine feministische Wissenschaft nennen. Und ich habe gerade gedacht, bei dem, was du erzählt hast, Nena, also dass ich diese AG Gender auf eine Art ist, die vielleicht noch mittlerweile mehr verwoben in diesen Uni-Strukturen. Jenseits dessen ist es auch eine Initiative von Menschen gewesen, die irgendwie mit Frauen- und Geschlechterforschung, mit feministischer Theorie was am Hut haben, die da engagiert sind, die da ein Interesse haben und die gesagt haben, jenseits eines formalisierten Masterstudiengangs gibt es einfach kaum Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und deshalb war unsere Initiative an irgendeinem Punkt, das war schon 2010, irgendwann zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie noch etwas, wir brauchen noch einen Raum, wo wir eben auch interdisziplinär, das heißt aus diesen unterschiedlichen Fachbereichen zusammenkommen können, um, ich sag's jetzt mal ganz platt, auch gemeinsam irgendwie stark zu sein und sich gegenseitig zu supporten. So, das war so, deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, da verbindet, da verbindet uns eigentlich noch total viel. So. Ja.
Warum müsst ihr noch stark sein?
Weil die Themen, ich glaube einfach, dass nach wie vor, also erst recht feministische Theorie, aber eben auch ja, Frauen- und Geschlechterforschungsthemen einfach nach wie vor in wissenschaftlichen Kontexten nicht die Anerkennung erfahren, die andere Disziplinen erfahren. Und wir haben da ja vor kurzem auch im Rahmen dieses Symposiums Akademischer Feminismus ausführlich darüber gesprochen, dass es einfach auch, also nicht nur im Wissenschaftskontext, sondern auch breit gestreut einfach zum Teil einen ganz deutlichen Antifeminismus gibt und eine wahnsinnige Anfeindung, sobald man irgendwie nur darüber spricht, dass Geschlechterordnung in unserer Gesellschaft nach wie vor ungleich ist.
Annika, ihr habt euch explizit einen nicht-universitären Raum ausgesucht, aber ihr diskutiert auch feministisches Wissen dort, ihr diskutiert Texte, ihr seid ein Lesekreis. Interessant fand ich, dass ihr auf Deutsch und Englisch diskutiert, ganz explizit. Auch die Website ist erst auf Englisch und ihr habt ganz groß geschrieben, auch irgendwie, ihr wollt zugangsoffen sein. Also ihr wollt möglichst viele Leute irgendwie auch diesen Zugang möglich machen zu diesem Lesekreis. Was kommen denn da so für Leute und was wollen die da eigentlich?
Ja. Es kommen schon viele Studierende, Bachelor, Master, unterschiedlich, aber auch Handwerker, Arbeitende, Altersgruppen sind auch mal so, klar, die meisten sind, sag ich mal, in den 20er Jahren ungefähr, aber das heißt nichts, also es ist wirklich offen und ich freue mich auch immer, dass einige Männer sich trauen, also es ist mich total bereichernd. Und vor allem auch wirklich viele ausländische Studierende aus Indien, haben wir eine Frau aus China. Und was da nochmal dann zu einem feministischen Diskurs hinzukommt, das ist unglaublich, weil dadurch ist mir oder uns auch erst bewusst geworden, was wir auch für eine privilegierte Position immer noch in unserem westlichen Feminismus haben und wie schwierig es auch ist, da verallgemeinern für alle Frauen beispielsweise zu reden. Einfach, dass da nochmal ganz viel sensibilisiert worden ist.
Ja. Gibt es so eine feministische Basis oder sowas? Also irgendwas, was euch... Gibt es irgendein Kit?
Vielleicht einfach das Bedürfnis, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwie Redebedarf besteht, vielleicht als ganz grundlegende Basis.
Heterogenität spielt auf jeden Fall auch in der AG Gender eine Rolle, auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ihr kommt aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Mhm. Und Interdisziplinarität ist ja auch für euch eigentlich das zentrale Thema. Kannst du ein bisschen beschreiben, warum ist das für euch so wichtig oder was besprecht ihr da eigentlich?
In allen Fachbereichen irgendwie haben zu Beginn vielleicht ausschließlich Frauen, dann aber auch einfach Frauen, Lesben, Trans, Interpersonen irgendwann gemerkt, okay, Geschlechterthemen sind relevant in den unterschiedlichsten Disziplinen. Und die Geschlechterforschung, die Frauen- und Geschlechterforschung hat sich, glaube ich, akademisch dann auch einfach immer als eine interdisziplinäre Angelegenheit verstanden. Und das, was für uns alle eigentlich die Herausforderung ist, ist diese Interdisziplinarität auch in unserer Arbeit einfach mitzudenken. Vielleicht kann ich es einfach wirklich plastisch an dem verdeutlichen, was ich mache. Ich habe Sportwissenschaften und Französisch auf Lehramt studiert und habe mich irgendwann für die Sportsoziologie interessiert und bin dann irgendwann hier in der Soziologie gelandet zur Promotion und schreibe da eine geschlechtertheoretische Arbeit und da laufen so viele unterschiedliche Disziplinen und deren Vorstellungen von Wissenschaft rein und dann immer wieder an unterschiedlichen Orten eigentlich zu verdeutlichen, was ich da mache und wie ich das mache, das ist gar nicht so leicht.
Also wir kommen auch hinterher vielleicht nochmal so zur Interdisziplinarität, das hat ja auf jeden Fall bei euch, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Ja. Aber vielleicht, weil die Wüste Alma war jetzt bisher noch gar nicht Thema, vielleicht erstmal der erste Teil des Namens, Wüste Alma, was soll das sein?
Ja, das ist natürlich ein Wortspiel, ja, weil Alma ist natürlich Alma Mater, ne? Ja, das ist sozusagen, das war so ein Kennzeichen, dass wir, glaube ich, von gar nicht mal institutionell, sondern eher von, wie könnte man sagen, von einer Universität als einem möglichen Ort von Erkenntnisinteresse, ne? Ausgegangen sind, alle, glaube ich. Wüste ist natürlich, Wüste könnte man auch anders sagen, also wir haben da nicht die Alma Mater, sondern wir haben die Wüste Alma, ne? Und die Wüste Alma ist vielleicht dann keine freundliche Alma. Wüste könnte aber auch heißen, dass man sozusagen sich in einem Lebensumfeld befindet, was nicht besonders viel Labsal bereithält. Also wie die Wüste Gobi, ja? Ne? Die Wüste Alma. Und der Untertitel ist ja aber wichtig, ne? Das ist die Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang, ne? Und dann haben wir noch die Wüste und haben den Wissensdurst, ne? Also den Durst, ne? Und das hat, glaube ich, die Wüste Alma auch ausgezeichnet. Wüste Alma hat im Prinzip die Idee einer feministischen Volkshochschule gehabt. Also nämlich raus aus der Universität. Wir haben die Veranstaltung haben wir hier auf dem Greta-Gelände gemacht. Wir haben eine Veranstaltung im Haus der Jugend. Ja, Haus der Jugend war das Haus der Jugend? Ja, ich glaube, im Haus der Jugend haben wir eine Veranstaltung gemacht. Das heißt, explizit außerhalb der Universität. Und wollten eigentlich diesen Gedanken und diese Überlegungen und diese Diskurse, diese Weiterentwicklung, wollten wir explizit aus der Universität heraustragen.
Ich habe ein Flugblatt gefunden, das ist nicht von euch, aber es sind 2 Jahre früher von den autonomen Frauen und die beklagen vehement die Theorielosigkeit der Bewegung. Habt ihr das auch so empfunden?
Ein bisschen dahinter steht schon, dass das politische Engagement an manchen Stellen verknüpft werden sollte mit theoretischen Überlegungen, aber dass auch eine zum Beispiel eine Erkenntnistheorie oder sowas praktische Konsequenzen hat. Also, und dann haben wir ganz viele moderne Stichworte, haben wir zum Beispiel Internationalismus, ne, als Thema, Reproduktionsmedizin, ne, diese klassische damals anfangende Diskussion, ja, wo stehen denn die Frauen eigentlich, ja, als die Handlungsanteile von Frauen, ne, diese Opfer-Täter- Täterinnen-Diskussion, Frauen im Nationalsozialismus, ne? Und diese ganzen Themen, haben wir gesagt, die sind genau so eine Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
Was ja auch, oder was ich jedenfalls den Eindruck hatte, was all eure Veranstaltungen verbunden hat, war, dass ihr auch versucht habt, so das gängige Bild von Weiblichkeit anzugreifen, würde ich mal sagen. Und eben in all euren Veranstaltungen tauchen eben Frauen nicht nur klassisch in ihrer Rolle als Unterdrückte auf, sondern eben zum Beispiel als Täterin in der NS-Zeit. Wie gerne wurde das denn eigentlich so aufgenommen in der Bewegung?
Die theoretischen Entwicklungen haben ja auch Stufen durchgemacht, wissen wir ja alles. Ne? Und natürlich stand am Anfang sowas wie so eine Konstruktion von Frauenbewegung als Frau. Ne? Und dann ist die Frau, sie kommt nicht zur Sprache, sie wird unsichtbar gemacht, sie leidet unter Gewalt, sie kann nicht über ihren Körper bestimmen und. Ne? Und das war, glaube ich, auch eine Zeit, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen diese Sprengkraft. Wir haben gesagt, jetzt wir schauen uns das mal an. Wir diskutieren mal, was ist denn das eigentlich für eine Konstruktion? Und was wird da auch ausgeblendet, wenn wir so eine Konstruktion von Frauen haben?
Vielleicht nochmal, ihr habt, wenn man das jetzt mal so zuspitzen würde, ja die Frauenbewegung ihres unterdrückten Subjekts, was so der Hauptgegenstand ihres Protestes war, beraubt.
Nein, es wäre auch zu vermessen und zu mächtig. Wir waren ja in der Zeit, und das ist auch mal dieses Stichwort Heterogenität auch, wo einfach klar geworden ist, Frauen sind sehr unterschiedlich und sie stehen an ganz verschiedenen Orten. Und es war ja jetzt auch nicht nur Wüste Alma und Frauenbewegung, sondern ich war auch in der Frauenzeitung in der damaligen. Und wir haben heftige Kämpfe auch untereinander gehabt, wo wer steht. Und die Lesben und die Heteras und die wir haben uns abgearbeitet an so, würden heute sagen, essentialistischen Positionen und. Ne? Und also, aber es war eine Zeit, wo einfach ganz viel dann aufgefächert ist und ausdifferenziert wurde. Und das hat uns beschäftigt. Also auch neue Dinge zu sehen, wenn man auf, das hieß dann eben immer noch Frauen, ja, aber wenn man darauf guckt, neue Dinge zu sehen.
Euer erster Kongress, den ihr organisiert habt, war zu Gen- und Reproduktionstechnologie. Mhm. Und irgendwie, finde ich, kann man an diesem Kongress auch irgendwie schon ganz schön viel ablesen. Ja. Also zum einen war es natürlich auch voll das Bewegungsthema.
Ja. Mhm.
Und also dieses Programm ist zum einen interdisziplinär, also das wird von ganz verschiedenen Perspektiven auf das Thema geguckt. Und zum anderen haben aber auch Frauen aus verschiedensten Kontexten dazu beigetragen. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, wie so ein Programm damals zustande kam?
Wir haben uns zusammengesetzt, ja, und haben überlegt. Und da wir auch untereinander sehr unterschiedlich waren, sind uns sehr unterschiedliche Sachen eingefallen. Und dann haben wir das ausdiskutiert und es wurde auch nicht jeder Vorschlag angenommen. Ja. Und dann ist eben auch diese Vielfalt, die wir in der Gruppe hatten, ist auch dann im Programm aufgetaucht. Ne? Also, und so ein bisschen diese Frage auch, die du jetzt der Annika gestellt hast. Ne? Was war der Kitt? Ich glaube, der Kitt war die Lust am Denken, die Lust am Weiterdenken von dem, was Feminismus sein kann. Das ging erstmal darum, einen Raum für neue Gedanken zu öffnen. Und wir haben, aber ich glaube jetzt zum Unterschied, Annika, wir hätten nicht gesagt Redebedarf, sondern wir hätten gesagt Erkenntnisinteresse. Mhm. Ne? Was aber vielleicht schon dicht beieinander liegt. Mhm. Ne?
Ja. Mhm. Ja, vielleicht der Unterschied. Reden kann ich auch mit Freundinnen, aber da nochmal das auf ein anderes Niveau zu bringen oder vielleicht mit Theorie eben in Verbindung zu bringen. Genau.
Vielleicht nochmal zu der Vielfalt an Dingen, die ihr so behandelt. Du hast mir zwei beispielhafte Texte geschickt, mit denen ihr euch in letzter Zeit beschäftigt habt. Das eine ist von Penelope Shuttle und Peter Redgrove, Die weise Wunde Menstruation. Und da habt ihr ein Kapitel gelesen, das behandelt so ein bisschen die Rolle der Menstruation in der Psychoanalyse oder eben wie es keine Rolle spielt in der Psychoanalyse und welche Auswirkungen das hat. Und das andere ist ein Text von einem weißen amerikanischen Mann, glaube ich, oder? Mit dem Titel Wie soll ich sexistisch sein? Ich bin Anarchist. Und es ist eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen sexistischen Haltung und eher seiner Stellung in der patriarchalen Gesellschaft und die Frage, wie kann er eigentlich zu einem Verbündeten werden in einem antisexistischen Kampf oder so. Also erstmal war ich sehr überrascht, wie unterschiedlich diese beiden Texte sind.
Ja, genau. Den einen Text habe ich mit reingebracht, Die weise Wunde Menstruation. Und vor allem im Laufe der Diskussion und auch im Laufe meiner Lektüre sind mir viele Kritikpunkte aufgefallen, wo ich nicht mit einverstanden bin oder wo ich eben eine klare Stigmatisierung sehe, dass eben der Körper zur Frau gehört und die Frau auf ihre Reproduktion oder auf diesen Uterus festgelegt wird. Dass man aber trotzdem gewisse Gedanken einmal zulassen kann oder auch aussprechen kann, fand ich eben sehr, sehr spannend daran, dadurch, dass auch viele andere weitere Schriften, die sich eben mit der Menstruation beschäftigen, sei es jetzt negativ oder positiv, doch mit diesem Werk auch auseinandergesetzt haben. Genau, und zu dem anderen Text, der war halt auch sehr spannend, weil es eben auch um den Zusammenhang zwischen Sexismus und Anarchismus geht. Anarchismus in dem Sinne einfach als die Aufgabe von jeglichen Hierarchien, also absolute Gleichheit und Gleichstellung. Und dass auch dort trotzdem noch, selbst wo man sich als Anarchist bezeichnen mag, eben ganz viele Privilegien latent eine Rolle spielen und wie schwierig es ist, auch sich davon frei zu machen. Und eben auch in der Hinsicht, was für mich halt relevant ist, auch ich genieße ganz viele Privilegien. Und diese Ungleichheit thematisieren, aufheben, obwohl ich in einer privilegierten Position bin. Das war auch sehr spannend.
Ich habe das, als ich dich vorgestellt habe, gesagt, ihr möchtet gerne zu einem Prozess des Entlernens beitragen. Und ich finde auch, dass dieser Text, Wieso soll ich sexistisch sein, ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung auf eine Art auch damit. Kannst du noch vielleicht ein bisschen beschreiben, was dieser Prozess des Entlernens und das Textelesen, wie das eigentlich in Zusammenhang steht?
Ja, ich glaube, das hat sehr viel mit unserer Praxis, die wir anstreben, zu tun. Dadurch, dass es nicht nur darum geht, Zustände zu kritisieren oder eben das auszulagern auf Täter, sei es Männer oder das Patriarchat, sondern eben auch festzustellen, wie sehr wir selber vom Patriarchat oder von patriarchalen Denkstrukturen durchdrungen sind. In der Hinsicht ist es vielleicht schon ein sehr selbstkritischer Gedanke und einfach der Anspruch, okay, ich habe auch bei mir ganz viel Arbeit und ich kann es nicht eben nur immer auf Täter abschieben.
Caro, ihr habt auch so ein bisschen zwei Schwerpunkte in der AG Gender. Zum einen macht ihr Workshops für euch selbst sozusagen und zum anderen aber auch öffentliche Veranstaltungen. Wie ergänzen diese beiden oder wie befruchten diese beiden Teile sich?
Das eine ist so dieses, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Link zu euch beiden, Nena und Annika, dass es diesen Austausch braucht, zum einen einen inhaltlichen Austausch im Hinblick auf das gemeinsame sich Abarbeiten an Theorien, an Gedanken, an feministischem Wissen. Ich glaube auch, ja, zu einem gewissen Grad auch ein gemeinsames Erkenntnisinteresse. Also das auf so einer Ebene von Theorie, Workshops aber auch und ich glaube, das ist eigentlich so das, was vielleicht bei uns zu einem gewissen Grad der Kit ist. Es geht in dieser AG Gender nicht darum, dass wir nun irgendwie gegenseitig, also dass wir irgendwie versuchen, unsere Karrieren an der Uni zu pimpen oder so. Also, sondern es geht erstmal einfach darum, dass uns diese Inhalte, mit denen wir und an denen wir arbeiten, immens wichtig sind und dass wir uns damit ganz auf einer marginalisierten Position bewegen an der Uni und da einen Kontext zu haben, wo wir merken, wir sind damit nicht alleine. Ein zweiter Punkt ist sicherlich genau diese Diskussion, diese Fragen, die wir haben, nach außen zu tragen. Und das hat natürlich, also das hat zugegebenerweise bisher eigentlich immer eher so einen, ja, so ein Zielpublikum gehabt, das schon auf eine Art universitätsnah war. Ich glaube aber, dass es in der AG Gender, es gibt einfach so viele, die immer auch, so wie ich im FZ, auch in anderen irgendwie aktivistischen Kontexten aktiv sind, sodass da auch grundsätzlich ein Interesse besteht, über dieses, wie man immer so schön sagt, ne, Theorie und Praxis, sondern also eher, ich würde es ja eher fassen als so eine Verknüpfung von wissenschaftlichem oder akademischem Feminismus und einem aktivistischen Feminismus jenseits der Akademie irgendwie, da irgendwie eine Verknüpfung herzustellen.
Ihr habt ja ein Symposium gemacht, eben zu akademischen Feminismus, wo es eben genau darum ging, wie kann außeruniversitäres Wissen und universitäres Wissen irgendwie zusammenkommen. Es hieß eben nicht, wie kann Theorie und Praxis zusammenkommen. Du hast das gerade jetzt auch schon angedeutet, dass du dich heftig gegen dieses Gegensatzpaar wehrst. Warum?
Ach, was heißt, ich wehre mich heftig gegen dieses Gegensatzpaar? Ich glaube, das ist vielleicht ein Gegensatzpaar, aber ich glaube, dass ich es immer schwierig finde, weil die Theorie immer an die Universität gebunden ist und an die hohe Bildung und die Praxis, das ist irgendwie das, worauf diejenigen, die Wissenschaft machen, gucken, das untersuchen, beobachten und dann was dazu zu sagen haben. Und die da handeln in der Praxis, das sind quasi diejenigen, die so ein bisschen die ausführenden Mäuse sind. So. Also das also diese Vorstellung, das ist jetzt natürlich sehr zugespitzt, aber wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Anna, dass es halt irgendwie immer so ein hierarchisches Denken mit sich bringt. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr produktiv und sinnvoll, erstmal davon zu sprechen, ja, wir haben eine Praxis, das ist die Wissenschaft und die produziert ein bestimmtes Wissen. Und es gibt eine Praxis jenseits von Universität, beispielsweise in der Mädchen- und Jungenarbeit, in der Jugendarbeit allgemein, in aktivistischen Kontexten. Auch da geht es die ganze Zeit um Wissen. So, und wie haben dieses akademische Wissen, dieses akademische feministische Wissen mit dem feministischen Wissen jenseits der Akademie eigentlich, was haben die beiden miteinander zu tun? Oder wie sind die im Austausch? Weil sie sind im Austausch, glaube ich.
Was würdest du dir idealerweise wünschen als Verhältnis zwischen diesen beiden?
Rein utopisch. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwie eine Form von gleichwertiger Anerkennung ist, von irgendwie sich wertschätzen, dass es eigentlich, ich stelle es mir idealerweise vor, wie so einen permanenten Fluss von Wissen, der einfach unstoppable ist.
Du hast jetzt gerade schon eben tatsächlich das Wort Raum angesprochen und eben, es gibt auch ja eben tatsächlich sowas wie einen physischen Raum, die Uni als Gebäude, das FZ als Gebäude und so weiter. Und du hattest es auch am Anfang schon gesagt, Nina, dass ihr jetzt, euch sehr explizit dafür entschieden habt, eure Veranstaltung eben nicht an der Uni zu machen. Annika, ihr trefft euch in der Gartenstraße, einem besetzten Haus in der Innenstadt. Was hat dieser physische Raum auch für eine Auswirkung auf das, was da diskutiert wird, auf die Menschen, die da kommen und so weiter?
Also ich glaube, der Unterschied ist nochmal der, dass wir alle auch die Universität noch als sehr patriarchal erlebt haben. Und zwar noch mehr als heute. Mhm. Ja? Also als eine Männerveranstaltung. Ne? Von daher war sozusagen der Raum Universität nicht interessant. Und für Wüste Alma war das eigentlich klar, dass wir alle Räume nutzen und alle Räume haben wollen. Und von daher, ich weiß nicht, ich finde viele Parallelen zwischen den Gedanken, dieser Gedanke von Heterogenität, der Gedanke von, dass man ein Forum von Auseinandersetzung hat. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was verbindend ist. Und die Bedingungen, wo ich das mache, hängt dann halt sehr damit zusammen, bin ich eine Frau, die an der Universität ihren Mittelpunkt hat? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wo verorte ich mich da? Und ich glaube, dieser Grundgedanke, Räume zu haben, sich Räume anzueignen, das ist eher sehr ähnlich.
Was für einen Einfluss hat der Ort Gartenstraße auf euch? Oder warum seid ihr eigentlich in der Gartenstraße?
Also es war auf jeden Fall ein Thema. Wir haben uns eben bei einem Plenum von der Gartenstraße getroffen und da hat Elise das angesprochen, ja, ich will diesen Lesekreis machen. Und viele, die eben damit assoziiert sind, haben auch bei dem Aufbau oder bei der Organisation Vorbereitung mitgeholfen. Und dann haben wir natürlich diskutiert, wo gehen wir hin, fragen wir in der Uni was an. Das wäre möglich gewesen. Ich denke nicht, dass es ein großes Problem gewesen wäre. Aber meine Idee von Studieren ist einfach auch in der Uni Sachen zu lernen und die dann rauszutragen an andere Orte und die mit Leuten zu teilen, die eben keinen direkten Kontakt haben, die nicht sagen würden, ah, ich gehe Freitagabend in die Uni, aber vielleicht eher, okay, ich gehe da in dieses besetzte Haus. Und ich glaube, dass es nochmal ein anderes Publikum auch dadurch ist.
Ja, denke ich auch.
Eine letzte Frage an euch alle. Was bedeutet jetzt für euch persönlich feministisches Wissen?
Für mich ist es einfach, Erklärungsversuche sind es, bedeutet es einmal. Und auch das Wissen, dass ich nicht allein bin, dass es kein individuelles Problem ist, was ich vielleicht habe, sondern auch einen größeren gesellschaftlichen Kontext vielleicht hat. Und das fängt eben bei ganz persönlichen Sachen an.
Für mich ist es ein Stück weit ein Synonym für etwas, was eigentlich dauerhaft sich verändert und zum Denken anregt. Diese Fragen, diese grundlegenden Fragen von dem, wie Menschen miteinander leben, die sind für mich damit verbunden.
Mir geht es darum, eigentlich gesellschaftliche Ordnung zu verstehen, eben Hierarchien zu verstehen, und Feminismus, feministische Theorie ist für mich irgendwie wie so ein in seinem gesamten Reichtum, also theoretisch und aktivistischem Reichtum, irgendwie immer so ein Stein des Anstoßes gewesen. Und ich sehe aber Feminismus ganz eng verwoben, eben auch mit anderen sozialen Bewegungen.
Wir danken für das Gespräch Nena Helferich von der Wüstenalma, Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang 1989 bis 1992. Caro Heckemeyer von der AG Gender am Zentrum für Anthropologie und Gender seit 2010 und Annika Gemlau vom Anarcha-Feministischen Lesekreis Scheherazade im besetzten Haus G19 seit 2014.